Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Ihr Lieben, anstelle der gewohnten Cutouts an dieser Stelle komme ich jetzt mal mit einer Ankündigung um die Ecke. Diese Aufnahme ist 2, 3, 4, 5 Tage alt und daher muss ich leider sagen, dass der angekündigte Fotowalk und auch das Bier am Abend zuvor leider abgesagt sind. Woran es liegt, das könnt ihr euch denken. Ansonsten ist alles geblieben wie besprochen. Kommt gut durch die nächsten Tage und Wochen, bleibt gesund und wir freuen uns, dass ihr da seid.
Hallo, mein lieber Falk.
Schönen guten Nachmittag, lieber Steffen.
Ich sage bewusst nicht Falki.
Ja, ist mir schon positiv aufgefallen. Dafür tut es jetzt der Rest der Welt. Vielen Dank dafür.
Ich habe heute Morgen unseren Podcast, ich mache das ja sonst nicht, heute Morgen unseren letzten Podcast mal gehört und da fiel mir auf, Steffen, du musst langsamer sprechen, deine Gedanken sammeln und ein bisschen flüssiger sprechen. Also ich stammel ja durch die Gegend, dass überhaupt noch Leute zuhören. Das wundert mich ehrlich gesagt.
Nee, du stammelst nicht. Ich finde, dass das sogar einer deiner, oh Gott, jetzt nicht, dass du das falsch verstehst, einer deiner Wiedererkennungswerte ist.
Ach so.
Ich finde, dass dieses beim Sprechen entwickeln, nochmal eine Kurve nehmen, nochmal zurücknehmen, nochmal von, das ist immer schon, auch zu YouTube-Zeiten, wie
Ach
ich
so.
Finde.
Ja,
ehrlich, ja. Das mag ich. Ja, damit darfst du nicht aufhören, was denn dann?
Okay, na gut, aber ich versuche auf jeden Fall ein bisschen langsamer zu sprechen. Wie war dein Sonntag bisher?
Das können wir gemeinsam üben, das muss ich auch. super, ich habe spontan trotz des Sonntags ein ganz interessantes Fotoshooting gehabt gerade, muss ich sagen.
Schön.
Das war ganz interessant. Hatte einen Sozialpädagogen, der in der gar nicht sozialpädagogischen Umgebung des Düsseldorfer Medienhafens abbilden wollte, dass er sowohl Führungskraft ist, als auch cooler Pädagoge, der auf dem Boden sitzen und Jeans tragen kann. Also das war eine sehr breite Spreizung im Anspruch. Das hat Spaß gemacht. Das war
gut. Ja, schön. Siehst du, ich habe heute auch einen ganzen Tag fotografiert.
Ah, was denn?
Na, ich bin ja jetzt 2 Wochen mit Sony auf Tour. Also wenn ihr das jetzt hört, bin ich nur noch eine Woche mit Sony auf Tour. Wir nehmen ja immer eine Woche vorher auf. Und da hat mich Sony mal wieder eingeladen. Das machen die, glaube ich, so einmal im Jahr. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr hatten wir gar keine Tour. Kann ich mich nicht erinnern. ein bisschen meine Erfahrung mit so einer Sony Alpha 9 zu erzählen. Und ich habe diesmal so ein Blitzen mit ganz einfachen Mitteln. Also ohne Softbox, einfach nur mit ein bisschen Spielerei. Ich MacGyver mir immer so viel auf, weil ich mich langweilen, normale Softboxen. Und habe ich heute ein bisschen rumprobiert. Meine liebe Caro hat sich ja als Geisha verwandelt. Sie wird mitfahren die 2 Wochen und
oh, wie cool.
Unser Geisha-Model sein. Und das ist, wow, ich bin mir selber, muss sagen, ich war heute selber ein bisschen beeindruckt von den Aufnahmen. Also ihr könnt gespannt sein. Wer Lust hat, der kann gerne, ich muss jetzt eine Woche vordenken, morgen sind wir in Berlin bei Foto Meyer. Dienstag sind wir in Hamburg bei IPS, Mittwoch bei Probis in Bremen und Donnerstag bei Calumet in Düsseldorf. Da treffe ich dich dann auch, mein lieber Falk. Wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr einfach nur mal kurz anrufen bei den jeweiligen Händlern und dann kommt er auf jeden Fall mit rein. Ja, das war mein Sonntag bisher.
Ja, ich freue mich auf den Donnerstag jetzt noch ein bisschen mehr. Also die Caro als Geisha finde ich extrem cool. Ja, bin gespannt, wie man da so trifft. Ich mag das ja gerade sehr irgendwie, dass man an jeder Ecke diese kleine Fotowelt dann irgendwie doch wieder, dass man ihr begegnet. Ja.
Und du hast mich ja dann nochmal eingeladen am Samstag bei irgendeiner Fotologentour oder sowas.
Ich habe dich, also ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe auf alle Mitglieder einladen geklickt.
Ich bin sogar da, so ist es nicht. Also ich bin in der Nähe. Ja, ich bin in der Nähe. Also ich habe ja selber einen Business-Shoot noch in Herne. Aber ihr hattet irgendwas von einer Abendveranstaltung geschrieben oder sowas?
Ja, ich hatte es dir kurz. Also ich hatte es euch kurz. Wir sind, ursprünglich gab es eine Fotologen-Episode, wo es mal wieder darum ging, wie sehr ich die Romantik des Ruhrpotts mag. So, dann hieß es, irgendwann können wir nicht mal zusammen dahin und so. Daraus ist entstanden, dass wir an dem Sonntag mit einem Haufen Hörern einfach 2-3 Punkte im Ruhrpott ablaufen und da ein bisschen fotografieren und sind zusammen. Und am Samstagabend sind wir irgendwo in Ratingen, das ist jetzt leider immer noch nicht so ganz klar, in einer Kneipe. Wir hatten einen geilen Rockschuppen geplant, der ist aber so eng, so nah beieinander, dass die Hälfte der Mitglieder Sorge hatte wegen Corona. Was ich in dem Laden dann, also es ist Thomas und mein Lieblingsladen hier in der Gegend, aber das sehe ich dann auch ein. Jetzt suchen wir gerade eine Ersatzlocation, wo wir ein bisschen zivilisiert am Tisch sitzen und uns was essen und trinken können und den Abend einfach ein bisschen zusammen rumhängen können.
Kommt der Thomas auch?
Der Thomas kommt, genau. Der kommt ein bisschen später, der hat einen Auftrag. Der kommt um 8:30 oder so, aber der Thomas kommt auch.
Dann sag doch nochmal das Datum.
Sehr gerne.
Dann sag doch nochmal das Datum. Samstag haben wir jetzt immer gesagt. Also
am Samstagabend, dem 21. März, sind wir auf Bier und Kohlenstaub in Ratingen ab 18.30 Uhr. Am Sonntag, den 22. März, sind wir unterwegs im Pott. Beides müsste aber im Fotologen-Campus bitte kurz geklickt werden. Also wer von euch, nicht du Steffen, alles cool, wer von euch noch dazukommen möchte, kommt bitte in den Fotologen-Campus, das ist die Facebook-Gruppe, und klickt sich in der Veranstaltung dazu. Nicht, dass ich 10, 15, 20, was auch immer Tischplätze reserviere und wir sind nachher 50. Das wäre nicht cool.
Also es wird auch nicht nur um Fotografie gehen. Also das langweilt mich ja am meisten. Also ich werde wahrscheinlich dann auch abends irgendwie dabei sein. Freue mich schon, gerne, dich wieder zu sehen. Thomas wieder zu sehen. Wahrscheinlich treffe ich auch noch ein paar andere aus der Facebook-Gruppe und da wird es mit Sicherheit nicht nur um Fotografie gehen. Ne?
Nee, also ich hoffe, also wenn es an mir geht, nicht. Und wenn nicht, dann drehen wir das Thema. Alles gut.
Ja, Corona, sind wir schon wieder bei dem Thema. Ich habe auch beim Hören so ein bisschen nochmal gehört. Manchmal tue ich der Welt da draußen auch so ein bisschen Unrecht. Unser heutiges Thema ist ja Angst und vielleicht können wir da auch gleich das als Einstieg nehmen. Ich habe ja gesagt, das ist alles übertriebene Hysterie und sowas. Und habe aber dann auch gesagt, nichts ist ansteckender als Angst. Und Angst ist ja so ein Ding, was man selbst gar nicht unbedingt zwingend im Griff hat, sondern die Angst hat einem ja selbst im Griff und man tut teilweise dann wirklich irrationale Dinge in der Angst und daher kommt wahrscheinlich dann auch diese Hysterie.
Ich hatte vorher, also du spielst ja gerade die Episode von letzter Woche an, bevor ich sie online gestellt habe, der Hörer kennt es, am Anfang sind ja manchmal so 3 Zitate drin oder 4, die habe ich da reingeschnipselt und dann habe ich sie auch nochmal gehört, bevor ich auf Upload, Hochladen gedrückt habe und habe kurz überlegt, ob wir da gut gesprochen haben oder ob wir irgendwem Unrecht getan haben. Ich finde halt nicht, weil wir dann schon sehr differenziert darüber gesprochen haben. Dennoch finde ich es ganz cool, wenn wir diese Woche mal über Angst sprechen, weil Angst und Hysterie haben schon 2 verschiedene, ich will nicht sagen Bedeutungen, aber das sind schon 2 verschiedene Themen. So, ne? Und witzigerweise habe ich jetzt in der letzten Woche das Thema, ich bin auch immer mal wieder drüber gestolpert, also wir hatten das in der Episode. So, dann haben wir uns ja im Nachgang, der Marco bearbeitet die Episode, aber dennoch habe ich da nochmal reingehört. Dann habe ich die Flüge für Nizza gebucht, also für unseren Workshop mit den Fotologen im Spätsommer. Wenn ich die Flüge buche, muss ich darum denken, dass ich fliegen muss. Und ich habe schon eine Flugangst. So, da war also das Thema Flugangst, also Angst auch wieder irgendwie Thema. Und dann habe ich da so ein bisschen rumgegoogelt, weil das für mich ja auch nicht fremd ist. Mein Burnout damals ging auch einher mit einer sogenannten Angststörung. Und dann lese ich einen Artikel, die Zeit war es, glaube ich, Überschrift, 15-25% aller Deutschen haben eine Angststörung. So. Prozentzahl variiert, weil man sich natürlich streitet, ab wann ist eine Abnormität eine Störung und ab wann ist es nur ein bisschen viel und so. Wir können das Thema nicht zu sehr psychologisch, psychiatrisch diskutieren, weil es einfach alleine schon so viele Formen von Angst gibt und so viele feine Unterschiede. Wir können das anreißen als spannendes Thema und wer Bock hat, dem suche ich ein paar Bücher raus, die ganz geil sind, die schreiben wir in die Shownotes, da könnt ihr euch ein bisschen vertiefen, wenn ihr wollt, aber wir müssen da jetzt ein bisschen freier und über der Oberfläche drüber sprechen, weil sonst verzetteln wir uns in eine 5-Stunden-Episode. Wichtig finde ich aber, dass wir versuchen zu verstehen, dass zum Beispiel das Wort Angststörung, also 25% aller Deutschen haben eine Angststörung, klingt ja so, als wenn ein Viertel von uns im Aufzug weinend auf dem Boden sitzt, im Flugzeug schreiend in der Ecke liegt, und das ist so nicht gemeint. Eine Angststörung kann auch eine Störung sein ohne real empfundene Angst im Sinne einer Befürchtung. Du sitzt aber zu Hause und hast Herzrasen, Schweißausbrüche. Klassische Einstiege in den Burnout sind oft Angstreaktionen, also so Panikattacken und solche Sachen. Also das ist ein sehr, sehr breites Feld. Aber ich hatte Bock, mal zu versuchen, mit dir drüber zu sprechen, weil ich selbst hab's am Hals, so, zumindest ist es im Moment, bei mir sitzt es ganz stark auf dem Fliegen, und zu Zeiten des Gesundheitswesens, bevor ich das aufgegeben habe, war es so, dass mein Körper mir sehr deutlich mit Angstreaktionen, also mit körperlichen Symptomen, nicht mit Befürchtungen, gezeigt hat, okay, und jetzt bist du wieder zu nah rangegangen, jetzt hast du es wieder übertrieben. Ja, ist das für dich ein Thema?
Ja, nee, also ich muss, weil ich hatte heute, als du mir das Thema rübergeworfen hast, auch drüber nachgedacht, und mein Problem ist eher das Gegenteil, nämlich dass ich keine Angst habe. Angst schafft ja Stress, und Stress schafft Aufmerksamkeit. Mein Lieblingsspruch: Angst schafft Aufmerksamkeit. Und manchmal gehe ich ein paar Dinge einfach auch viel zu locker an. Teilweise ist es schön, diese Naivität zu haben, diese Lockerheit, weil du aus meiner Sicht weiterkommst, vielleicht dadurch als andere. Manchmal fehlt dir dann aber auch die Aufmerksamkeit. Also manchmal wünscht man sich, man wäre ein bisschen konzentrierter, man hätte vielleicht ein bisschen mehr, ja, man ein bisschen mehr über alles nachgedacht. Ich habe schon immer Plan B, C, D, E, F und so. Ich habe halt gelernt in meinem Leben, unglaublich zu MacGyvern, also immer in der Situation zu reagieren und eine Lösung zu finden. Also ich denke nie in Angst oder so, ich denke immer in der Lösung. Und von daher, bis auf diese kleine, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Angst ist, aber jedes Jahr im Winter, wenn das Telefon mal nicht so derbe klingelt wie im Sommer, dieses wie geht's denn jobmäßig dieses Jahr los, und warum ruft denn keiner an und so, das ist aber keine richtige Angst. Ich, im Laufe ja, der Jahre
das ist mehr so Kontrolle, ne? Das beobachtet man ja.
Ja, es ist ja auch ganz gut, dass man da so eine Empfindung für hat, dass man das nicht völlig leger nimmt, weil dann kann man doch mal vielleicht dem einen oder anderen Kunden noch mal kurz eine Mail schreiben und sagt: Mensch, guck mal hier, ich habe noch ein bisschen Zeit im Kalender, wenn du gerade irgendwie Bock hast, dann ruf mich gern an, oder wenn ihr was braucht. Das ist ja, das hilft ja, also sowas hilft ja auch. Ne? Aber nee, im Gegenteil, ich habe eigentlich keine Angst. Was mich aber bei dir jetzt mal interessieren würde, weil ich kann mir vorstellen, dass mich das schon tangieren würde, als du im Rettungsdienst gearbeitet hast und den Tod so oft gesehen hast. Also ich sehe in meinem Arbeitsalltag, in meinem täglichen Leben keinen Tod. Ich kann mich auch nicht erinnern, ob ich in meinem Leben jemals, ich war vielleicht ein oder zwei tote Menschen gesehen in meinem Leben. Aber wenn du, als du so konfrontiert wurdest, da waren ja sicherlich Unfälle dabei und sowas. Hast du das Gefühl oder die Angst, dass es dich unglaublich schnell treffen kann und du vielleicht dadurch auch eine andere Beziehung zum Tod kriegst oder mehr Angst vorm Tod hattest oder so?
Oh, spannend, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. ja, ganz, ganz sicher. Also, was heißt ganz sicher? In dem Moment ist es ja tatsächlich Berufsalltag, muss man sagen. Ne, das ist, wenn man, also heute ist es gar kein Berufsalltag mehr, wenn ich heute einen Rettungswagen höre und sehe. Wenn ich die Kollegen erkenne, bin ich abgelenkt von dem Umstand und winke oder sowas, aber normalerweise ist dieses Gefühl wieder da, ach du je, da hat jemand wohl gerade ein Problem. Also das, wie es auch früher so da war. Wenn du in dem Job arbeitest, redest du über den Kinofilm von gestern Abend, wenn der Melder geht, joggst du zum Auto, fährst los und musst weiter über den Kinofilm nur etwas lauter sprechen, weil das Martinshorn so laut ist. Also du bist in einem sehr großen Alltagserleben. Dennoch war ich, heute, damals schon viel zu sensibel dafür, ne? weil du ja schon wöchentlich Menschen sterben siehst. Entweder du findest die schon tot vor, reanimierst sie nicht, oder sie sterben tatsächlich in deinem Beisein, so. Und kommt natürlich ein bisschen aufs Einsatzgebiet an und was du genau für ein Fahrzeug fährst und so. Aber das war bei mir dann streckenweise schon so. Und es ist so, dass ich heute schon durch meinen Alltag dadurch auch das Thema Angst mittreibe. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, aber mein direktes Umfeld, die engsten Freunde wissen schon, dass wenn ich irgendwo langlaufe, wenn wir beide jetzt durch Waren laufen und ein Traktor wendet auf der Straße, dann habe ich im Hinterkopf, was der wohl für einen Wendekreis hat, und wenn der das Lenkrad jetzt aus der Hand rutscht, dann weiß ich, wo wir hinspringen. Mhm. Das ist was, was mich tatsächlich immer bewegt und verfolgt, was ich aber nicht aktiv denke. Also ja. Das ist nichts, was mich beeinflusst. Aber ich sehe auf 7 Kilometer, wenn irgendwo ein Auto komisch fährt, wenn weiß ich auch nicht, ein Mensch mit einem aggressiven Hund kommt, also zumindest vermutlich, so wie er ausschaut, und ich habe die Hunde. Also es ist schon so, dass man sehr vorausschauend durch seine Welt läuft.
Ja. Also so. Ich kam vor allem drauf, weil ich es gab vor in den 90ern Videotheken, für alle die jetzt noch ein bisschen jünger sind, und da gab es in der Horrorabteilung oder so Gesichter des Todes. Ich weiß nicht, ja, ob du dieses grauenvolle Video guckst. Und natürlich ist man mit Anfang, Mitte 20 irgendwie so drauf, dass man sich das dann einmal holt und anguckt. Und ich muss sagen, in diesem Film, das sind quasi, es sind Schnipsel, Originalaufnahmen, also nicht gestellt, sondern es sind einfach Videoschnipsel aneinandergereiht, wo Menschen vor der Kamera irgendwie sterben. Und weil sie ein Zauberkünstler oder ein Bungee-Springer oder irgendeiner, wo Dinge eben schief gehen und die dann eben sterben. Und natürlich ist man irgendwie, hat man so eine komische Neugier und so eine abartige, ich weiß nicht, was da in einem vorgeht. Ich war Anfang, Mitte 20 und hatte sowas noch nie gesehen, habe es mir dann angeguckt und muss sagen, also damals in dieser Zeit, als ich dieses Video da sah, habe ich schon Angst vorm Tod gehabt, weil ich immer dachte, oh wow, wie schnell das geht und so. Das hat sich natürlich jetzt mit den Jahrzehnten irgendwie bei mir völlig entspannt. Also ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Ich kann mich auch an keine Szene mehr erinnern. Deswegen kam ich drauf und hatte dich gefragt irgendwie.
Lass mich mal ganz kurz ein PS hinterschmeißen, weil jetzt habe ich es ein bisschen konkreter. Es ist schon so, dass wenn du in deinem Berufsalltag immer dahin fährst, wo einer krank ist. Also fährst du nicht irgendwo hin, wo ein Geburtstag gefeiert wird und alle sind lustig drauf, wie als Fotograf jetzt, der wird geheiratet oder so, sondern du fährst ja schon dahin, wo es ein Problem gibt. Mhm. In meinem Fall fuhr ich nur zu dem großen Problem, weil ich nur auf dem großen Auto saß. Das macht schon was mit dir. Also wenn du nicht völlig abgebrüht bist und es piekst mal, ne? Also aus fachlicher Sicht, später habe ich ja Psychiatriepflege gemacht, das machen man ja immer nur, wenn man auch selber irgendwie ein bisschen Hilfe haben will, sagt man ja allen Psychiatrieangestellten nach. Es gibt 27 Fehlempfindungen im Schnitt am Tag. Pro Mensch, also du hast 27 mal irgendein Zicken, Zucken, Pieksen, irgendwas im Körper, was irgendwie komisch ist, was eine Fehlempfindung ist, ohne irgendein...
Das heißt eingebildet? Oder was meinst du mit
Fehlempfindung? Nee, eine Empfindung ist nie eingebildet. Also es gibt auch in der Körperlichkeit und auch in der Psychiatrie fast nichts Eingebildetes, aber du empfindest es schon. Aber es hat keine Relevanz für dich. Es passiert jetzt nichts.
Also ich habe einen Schmerz, den ich aber ignoriere irgendwie.
Genau, der Schmerz, wenn du ganz fit bist, ignorierst du den, bemerkst den vielleicht kurz, gehst weiter. Es kann aber schon sein, dass der Schmerz so intensiv ist, dass wenn du im Thema bist, denkst, oh links und mit ein bisschen Arm, nicht das mein Herz. Und dann erschreckst du dich, dann geht der Puls ein bisschen hoch und so, also solche, ist übrigens dann auch direkt wieder, geht wieder Richtung Angst. Solche Dinge passieren schon vermehrt, dass du eher in dich hineinhörst zum Beispiel oder dass du einfach auch davon ausgehst. Ich konnte lange Jahre nach dem Rettungsdienst, ich habe ja danach noch fast 10 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, aber lange Jahre nach dem Rettungsdienst habe ich nicht in die Zukunft, geschweige denn bis zur Rente geschaut. Das geht jetzt so langsam, dass ich in diese Altersregionen schaue, aber jetzt ist auch nicht mehr so lange bis dahin. Aber ich konnte mir viele Jahre nicht vorstellen, länger älter als 50 oder so zu werden, weil da habe ich sie ja alle schon umfallen sehen. Das ist schon so gewesen, ja.
Ich muss auch sagen, dass ich jetzt durch die hohe Ereignisdichte in meinem Leben in den letzten 10, 15, ach eigentlich seit, ja, also ich habe eine hohe Ereignisdichte in meinem Leben. Ich habe jetzt überlegt, ob es mal eine Phase gab, wo ich keine Ereignisdichte hatte. Ja, eigentlich nicht. Es gab immer eine hohe Ereignisdichte, also so hoch, dass extrem viel los ist und extrem viel erlebe. Und man hat ja immer so ein Vision Board oder so ein Task. Was will man noch schaffen, was will man noch erleben? Und da habe ich echt, glaube ich, bis jetzt, muss ich sagen, bis zum 49 viel abgearbeitet. Ich habe jetzt keinen aktiven Wunsch, das will ich noch unbedingt machen, außer vielleicht noch mal irgendwann ins Ausland gehen für ein Jahr oder sowas. Aber das habe ich jetzt nicht, aktiv auf dem Sender oder sowas. Aber ich habe in meinem Leben jetzt quasi im Grunde alles erlebt, was ich erleben wollte. Von Länder der Welt bereisen, über die große Liebe, über Kinder gekriegt, also nicht gekriegt, also ich habe Kinder. Alles das, was ich, wo ich dachte, das könnte spannend sein im Leben, habe ich gemacht. Und ich merke, je mehr davon abgearbeitet, in Anführungsstrichen, je mehr ich da erlebe und erlebt habe, desto mehr verliere ich auch die Angst vorm Tod, weil ich glaube, dass die Angst vorm Tod auch ein Stück weit daher kommt, dass man noch so viele Wünsche offen hat und manchmal dann denkt, oh nee, nicht jetzt schon oder das wäre jetzt zu früh oder ich habe doch noch gar nicht alles erlebt oder ich müsste doch noch, ich hatte noch das und das vor. Und dass man quasi dann Angst hat, dass man das alles nicht mehr erlebt, weil man irgendwie zu früh stirbt und sowas. Das ist bei mir in der Tat verloren gegangen, so ein bisschen. Also nicht, dass ich mir jetzt den Tod herbei wünsche oder sowas, aber ich sag mal, wenn ich jetzt, wenn mir frontalen Laster entgegenkommen würde, hätte ich nicht in den letzten 10 Sekunden das Gefühl, ach scheiße, warum denn jetzt gerade oder jetzt, ausgerechnet jetzt oder so, ich wollte noch so viel machen. Sondern ich hätte wahrscheinlich ein Lächeln auf den Lippen und würde sagen, ach schade irgendwie, aber ist wohl so.
Ist sicherlich auch eine Typfrage, aber es steckt super viel Wahres drin. Also wir kommen ja in fast jeder Episode drauf, spannenderweise. Ich habe es ja auch in meinen Notizen, die ich gerade so ein bisschen hingepinnt habe, bestehen. Ein großes, großes Ding ist einfach, wenn wir die Dinge, also wenn wir Sehnsüchten nicht nachgehen. Ne? Also es ist auch in diesem Thema Angst geht es viel darum, was nehme ich wahr im Leben, was nehme ich von mir selber wahr, wie ernst nehme ich mich, wie sehr kann ich mich wahrnehmen, gerade so in Richtung Burnout, da wollte ich gerade hin, als ich dich gefragt hatte. In Richtung Burnout ist auch so, dass diese körperlichen Reaktionen, diese, ich kann mich erinnern, Illustrator und Übelkeit war irgendwann mal Thema für dich. Wenn du Computerprogramm aufmachst oder wenn du einem Menschen begegst, der mal dein Chef war oder wenn du der Grundfarbe deines alten Unternehmens begegnest, die du ständig bearbeiten musst, was auch immer so, dann gibt es so körperliche Reaktionen, die dann auch wieder sehr nah in Richtung Angstreaktionen halt gehen.
Ich würde sagen, das ist möglicherweise, hast du recht, sind dieselben Symptome, aber das Wort Angst würde ich jetzt in dem Moment nicht verwenden.
Und deswegen wollte ich es vorher erklären, genau. Ja. Du hast halt keine Angst im Sinne einer Befürchtung, körperlich besprochen, also ist es aber eine Angst. Mhm. Also wenn wir da fachlich drüber reden, dann ist eine Angsterkrankung, eine Angstreaktion. Ich hatte fast nie Angst. Mhm. Also wenn ich Herzrasen bekommen habe, habe ich gedacht, oh, ich habe es wohl wieder übertrieben und habe dann gemerkt, jetzt habe ich eine 140er Frequenz im Krankenhaus. Dann musste ich aus der Situation raus, ohne Flucht, habe das zu Ende gemacht, sicheres Auftreten bei völliger Entgleisung, bin dann raus und habe dann mal durchgeatmet, aber auch das ist eine Angstreaktion, ohne dass du real denkst, jetzt habe ich aber gerade Angst, sondern du weißt gar nicht wovor. Das ist das große Problem bei den Panikstörungen. Das große Problem, was du auch viel bei den Schauspielern und bei Leuten mit sehr viel Erfolgsdruck immer wieder hörst, sind diese Panikreaktionen. Plötzlich Herzrasen, plötzlich Platzangst, plötzlich Hyperventilation, das sind ganz klassische Panikstörungen und Angststörungen, so, die oft im Burnout halt auch vorkommen. Und ganz oft passiert es halt auch, wenn du immer vor dir herschiebst, was du an Sehnsucht in dir trägst. Ja. Also wenn du, ne, es gibt sogenannte Angstverhaltensweisen, wenn du jetzt also immer Angst hast, was du gerade sagtest, Dinge nicht mehr zu erleben. Du steckst in einem schlimmen Arbeitsverhältnis, jetzt böses Wort, aber vielleicht steckst du auch in einer schlimmen Ehe oder was auch immer. Irgendwas, was dich so ein bisschen in Ketten hält und du wünschst dir aber gerade in diesem Bereich noch was Schönes. Und da gibt es dann halt verschiedene Verhaltensweisen. Ganz oft ist das zum Beispiel so ein Bagatellisierungsverhalten. Ich weiß nicht, ob du die Leute kennst, die, wenn sie mit irgendwas konfrontiert werden, du siehst denen an, dass sie unfassbar unglücklich sind und dann lächeln sie drüber weg. Ja. Nein, ist gar nicht schlimm und lächeln dann, obwohl sie dir eigentlich eine reinhauen wollen. Und das ist ganz oft zum Beispiel ein ganz, ganz typisches Signal, so, ne? dass man Dinge vor sich herschiebt, die man nicht angeht, weil man eine gewisse Angst hat vor Veränderung, vor was auch immer. Und da gehen oft solche Störungen mit einher, dass sie einfach immer und immer wieder eigentlich wollen, aber es nicht tun. Veränderung verweigern, weil sie so viel Angst vor der Veränderung haben und damit schüren sie die Sehnsucht immer weiter und weiter und weiter. Und dann landest du in so einem Kreislauf, der dich ganz schnell in so eine Panikstörung zieht.
Also jetzt hast du die Verbindung zwischen Angst und Burnout hergestellt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber natürlich, wenn ich drüber nachdenke, dann stimmt das. Weil Angst kostet natürlich auch irre viel Kraft. Also irre viel Energie, die du einen Tag aufwendest, weil du nicht nur ja, auch ein bisschen gelähmt bist und gegen diese Lähmung oder Lethargie, die sich dann einstellt, gegen ankämpfst. Ne? Und das kostet natürlich einen Haufen Kraft und irgendwann kannst du auch nicht mehr dagegen ankämpfen. Und dann sagst du, ach komm, ist mir doch egal, dann leckt mich doch, dann passiert es jetzt. Von daher finde ich das, diese Verbindung ganz interessant. Also ja, offenbar hatte ich also auch schon mal Angst in meinem Leben, zumindest in den letzten 10, 15 Jahren, wobei ich das nie so aktiv in meinem Burnout als Angst empfunden habe, sondern es war einfach nur so eine Sinnsuche. Also bei mir war es ja so, dass ich, mein Burnout kam aus einem Impuls heraus, dass ich überhaupt keinen Sinn in dem gesehen habe, was ich da tue. Und irgendwie die 24.000. Verpackung und CD-Cover, was ich damals alles gemacht habe als Grafiker, du hast gemerkt, wie egal das ist, wie sinnlos und wie wurscht. Und dass der Kunde immer wieder das Gleiche wollte. Mach das Logo größer, mach die Schrift anders. Und du denkst, oh, ist das langweilig. Du willst doch irgendwie auch mal was anderes haben und so. Das hat mich eigentlich also diese Sinnsuche hat mich mehr so in den Burnout getrieben, jetzt als aktive Angst. Aber natürlich hast du dann auch irgendwann wahrscheinlich Angst vor dem, dass du das dein ganzes Leben machen musst oder sowas?
Wenn du und du darfst nicht vergessen, Angstreaktion ist, wie gesagt, nicht unbedingt inhaltlich. Das ist ja so das. Ne? Also die meisten Patienten können gar nicht beschreiben, warum, wovor, was ist das Problem. Ja, die sitzen zu Hause, haben einfach eine riesige Belastungssituation aus der Sehnsucht, aus dem Druck, aus was auch immer. Und plötzlich, meistens in aller Ruhe, kriegen sie abends Herzrasen, haben das Gefühl, sie brechen zusammen. Ihnen geht so das Gesichtsfeld weg, dass sie nichts mehr sehen. Vorwiegend die Frauen fangen an zu hyperventilieren, Schweißausbrüche. Sie sind 5-mal am Tag oder 10-mal am Tag auf dem Klo. Da gibt es halt ganz, ganz viele Symptome von. Ist halt ein super breites Thema. Ich habe überlegt, wie wir das ein bisschen genauer anpacken können.
Ja.
Wir können von mir aus gerne kurz mal in die Flugangst gehen, weil das ist was die Leute besser greifen können.
Da wollte ich gerade hin. Also ja. Es gibt ja zwei Arten, aus meiner Sicht zwei Arten von Angst. Impulsen oder Gründen, einmal rational, einmal irrational. Also ich würde das mal ganz so trennen und sagen, es gibt eine rationale Angst in dem Moment, wenn du dich in einer Gefahrensituation befindest, wo du super schnell reagieren musst, wo du wirklich Angst hast um Leib und Leben. So, das ist eine rationale Angst. Und dann gibt es eben diese irrationale Angst, Flugangst, wo man eigentlich statistisch gesehen sagen würde, ey, also bevor du mit dem Flugzeug abstürzt, ist es, glaube ich, realistischer, mit dem Auto zu verunglücken, weil da sterben viel mehr Menschen. Und da hast du es auch nicht immer in der Kontrolle, weil viele sagen ja dann, ja, aber beim Flugzeug kann ich nichts machen, beim Auto kann ich was machen. Nee, kannst du auch nicht. Wenn dir einer frontal entgegenkommt und du hast keine Chance, dann ist es auch vorbei. Also statistisch gesehen stirbst du im Auto öfter, beziehungsweise sterben mehr Menschen im Auto als im Flugzeug. Und von daher ist diese Flugangst ja eigentlich irrational.
Voll, genau. Sie ist maximal irrational. Ich meine, in meinem Beispiel ist es vielleicht ganz witzig zu beschreiben. Ich habe ja meinen Zivildienst am Flughafen gemacht, habe den noch verlängert. Damals war der noch relativ, also ich war fast 2 Jahre am Flughafen, jeden Tag auf dem Vorfeld. Ich habe sie Witze machen hören, wenn mal wieder ein Reifen geplatzt ist oder wenn er fast geplatzt ist und so. Ich habe einen Cousin, der fliegt beruflich, also als Pilot. Ich habe einen alten Kumpel, den Sascha, der fliegt beruflich, denen kann ich auch immer mal wieder lustige Fragen stellen. Ich habe relativ viel erlebt zum Thema Flughafen, Sicherheit, Flugzeuge. Bin auch im Leben lang immer schon geflogen. Und mit dem Abebben dieser ganzen Burnout-Geschichte ist meine Flugangst aber hochgegangen. Früher war ich, fand ich nicht cool, so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ging halt. Ich dachte, boah, muss jetzt nicht sein und so, habe ein bisschen die Augen gerollt. War beim Start ein bisschen nervös, bei der Landung ein bisschen nervös und war auch ganz froh, wieder am Boden zu sein. Das ist deftiger geworden. Das beobachtet man auch ganz oft, wenn du gerade so in solchen psychischen Geschichten, psychischen Problemen die eine Sache behoben hast, bei der Sucht noch viel krasser als bei der Angst, dann hast du schnell eine Verlagerung. So, also wenige, die mit dem Alkohol aufgehört haben, die jetzt nicht rauchen wie die Irren oder was anderes halt irgendwie machen. Und das ist bei den Ängsten nicht selten auch so. Und trotz dieses Wissens, auf der einen Seite um das Fliegen und die Sicherheit des Fliegens und B, um die Wissen um die Angsterkrankung. Also da bin ich ja auch voll im Thema. Mir kann ja nichts passieren, in beiden Bereichen nicht. Das weiß ich fachlich. Dennoch steige ich in diesen verdammten Flieger ein und ich finde den Moment, in dem es mir schlecht geht. So, das ist faszinierend. Und ich meine, das ist ja, zum Glück sitze ich nicht da und hyperventiliere oder weine oder was auch immer. Aber ich bin da dran. Und das ist schon was, wo man einfach wirklich ist, wo ich immer wieder erstaunt bin, ja, wie der Körper dann doch irrational reagiert oder die Seele, die Psyche. Das ist, was für eine Macht dann da auch von dem ausgeht, was wir selber gar nicht beeinflussen.
Hattest du mal so eine, ich weiß, dass die Lufthansa sowas anbietet, so Workshops oder Kurse gegen Flugangst, hast du sowas mal besucht?
Nee, aber kennst du noch den Sokcha Kim von den Wedding Pilots?
Nee.
Die Wedding Pilots waren relativ breit aufgestellt, Sokcha und seine Frau, beides Lufthansa-Piloten.
Ach doch, klar, logisch, kenne ich. Ja, logisch. Super. Wahnsinnig cooles Paar.
Und, genau, super Paar, genau. Ja. Mit ihm schreibe ich ab und zu, die Frau habe ich kürzlich getroffen, ohne es zu wissen. Das war andere Geschichte. Die beiden haben jetzt ein neues Projekt angefangen, vor einem Jahr auf drei, weiß ich nicht genau, seit wann es das gibt, cockpitbuddy.com. So. Und das ist ein Podcast, der Cockpit Buddy Podcast, es gibt eine Facebook-Gruppe, es gibt Coachings, Online-Seminare, Flüge begleitet, wo du mitfliegen kannst und so weiter. Der Sokcha arbeitet ja für die Lufthansa.
Ja.
Und hat mit diesem Cockpit Buddy was gemacht, was mir echt den Arsch gerettet hat vor dem letzten Urlaub, muss ich sagen. Ich habe mir diesen Podcast angehört, da geht es halt sehr viel ums Erklären. Angst wird bei mir gemindert durch Verstehen, ganz, ganz deutlich. Also bei ganz viele Patienten erzählen das Gleiche. Bei mir ist es ganz massiv, wenn ich verstehe, was passiert, dann geht es mir besser. Und er beschreibt in seinem Podcast, und ich habe ein Hörbuch von ihm mal gekauft, Ready for Takeoff hieß es, glaube ich. Und da wurde beschrieben, was ist das Geräusch, was passiert in dem Punkt, was passiert dann, was ist bei Fliegen, bei Sturm, was passiert, warum ist eine harte Landung besser als eine weiche Landung und so weiter. Und das ist ein super Podcast, und auch diese ganzen Hörbücher und so haben mir wirklich geholfen, muss ich sagen.
Ja.
So, ich war noch nicht da, aber das, was Sokcha da macht, ist ein riesen, riesen Ding für alle, die Flugangst haben. Diese Facebook-Gruppe, da schreiben sie sich untereinander, je nachdem, wie stark sie jetzt von Flugangst betroffen sind, hör mal, ich sitze morgen auf der geben eine Flugnummer mit raus und vielleicht kann ja einer mitfliegen, und dann nachher schreiben sie, und wie war's und so, also ganz, ganz eng betreuend irgendwie, und da muss auch keiner sich irgendwie schämen, dass er sagt, ich habe jetzt Schiss. Männlein wie Weiblein erzählen da, wovor sie gerade irgendwie Bammel haben, und die anderen Mitglieder schreiben was dazu. Manchmal kommt der Sokcha noch dazu und schreibt was. Das ist ein geiles Projekt.
Ja,
ich war noch nicht bei der Lufthansa, aber das ist cool.
Es bringt mich jetzt zu einem Punkt, weil wir eben getrennt haben von rationaler und irrationaler Angst. Vielleicht hat es damit zu tun, mit einer Art Kontrollverlust. Du hast ja eben gesagt, je mehr du weißt, desto mehr hast du die Angst verloren. Mit anderen Worten, man hat ja dann doch eigentlich Angst beim Fliegen, dass man keine Kontrolle darüber hat, was mit einem passiert.
Ja.
Und im weitesten Sinne ist es ja auch diese Zukunftsängste. Und wenn ich jetzt mal in eine andere Angst reingehe, ist es ja oft so, dass man Angst davor hat, die Situation nicht mehr kontrollieren zu können, sondern dass man vielleicht auch nicht genug vorbereitet ist auf das, was da kommt, nicht weiß, wie man reagieren soll oder nicht weiß, was passiert. Das kommt ja, also ist es ja gar nicht rational oder irrational, sondern es ist ja eigentlich eine rationale Angst immer, weil man eben Angst hat vor dieser, vor dem Kontrollverlust.
Die meisten Leute werden das so haben. Ja, also es wird ein zentrales, man kann das halt alles nicht verallgemeinern, das ist ein bisschen das Problem.
Nee, natürlich nicht, aber es wäre für mich jetzt logisch, weil ich sage, ich habe eher das andere Problem, keine Angst zu haben, weil ich so gut MacGyvern kann. Also ich habe ja geübt im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, auf Situationen zu reagieren. Ich habe das ja immer oft gesagt, du musst gar nicht wissen, wie man von New York nach L.A. fährt, im Dunkeln, in der Nacht. Du brauchst ja deine Scheinwerfer, die müssen nicht 2 Kilometer weit reichen. Es reicht, wenn du auf die nächsten 200 Meter vorbereitet bist und das nächste Schild dir anguckst, wo musst du abbiegen. Und so ist es ja auch im Leben. Also natürlich ist eine langfristige Planung und so ein bisschen Plan, wo man hin will, unglaublich wichtig. Wir hatten über Ziele gesprochen schon. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es zu lernen, in der Situation die Kontrolle zu behalten. Ich glaube, dass das eine Menge wahrscheinlich auch an Ängsten, die man vielleicht so hat, reduzieren kann. Und das kann man in der Tat, glaube ich, üben. Also
auf jeden Fall. Was mir auch hilft, ist, ich bin ja in vielen anderen Bereichen, musste ich ja lange, weiß nicht, ist eine Hochzeit noch eine Frage von stressresistent? Nee, ich finde nicht so richtig. Aber im Rettungsdienst zum Beispiel ist ja so, dich ruft da einer an, also beziehungsweise die Leitstelle, dann fährst du los, musst irgendwie in 60 Sekunden die Halle verlassen haben, dann fährst du 3 bis 12 Minuten durch die Lande mit überhöhter Geschwindigkeit, steigst aus dem Auto aus, rappelst dir Koffer, Beatmungsgerät und Zeug zurecht, gehst in die Wohnung rein, die Tür geht auf und in diesem Moment sitzt vor dir ein Mensch. Du weißt in den 6 Sekunden, bevor du die Etage erreicht hast, noch nicht, was da kommt, ob da jemand sitzt, der blutet, atmet, nicht atmet, blau ist, 100 Jahre alt ist, 20 Jahre alt ist, ob da Aggression in der Bude ist oder Frieden oder Stille oder du weißt ja gar nichts. Kommst da rein, musst binnen kürzester Zeit erfassen, was ist hier passiert, was ist das Problem, musst parallel deine Kollegen anweisen, EKG, Blutdruck, Blutzucker, alles Mögliche zu machen, was du wissen möchtest an Parametern, möchtest wissen, was ist bei den Menschen jetzt gerade los. Und das ist ja auch so eine Sache, wenn du da angstvoll reingehen würdest, hast du gar keine Chance.
Ja, aber das zeigt.
Stehst du da und sagst, Und der gleiche Typ, der das mit absoluter innerer Ruhe immer wieder und wieder und wieder gemacht hat, sitzt im Flugzeug, hat Todesangst. Ja. Das ist halt das Verstehen, dass es nicht rational ist.
Ich glaube doch, dass es rational ist, weil du bist ja diese Situation, die eben beschreibst, du kommst quasi in eine Wohnung, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Du hast das aber so oft gemacht, dass du auf die meisten Situationen reagieren kannst. Das heißt also, du hast ein großes Portfolio an Möglichkeiten, die Situation zu klären, Hilfe anzubieten, zusätzlich zu holen. Das heißt, du hast ein riesengroßes Portfolio an Möglichkeiten, wie du die Situation klärst und also die Kontrolle behältst am Ende. Und das ist, glaube ich, das zeigt ja auch wieder, dass du in dem Moment, wenn du im Flugzeug bist und keine Kontrolle hast, dass dann die Angst wieder kommt, eben nicht zu wissen oder ja, keine Kontrolle darüber zu haben, wenn du abstürzt.
Ja, du hast schon recht, ne? Im Rettungsdienst war ich der Pilot.
Ja.
Hatte meinen Co-Piloten, ne? Der Rettungssanitäter ist das Auto gefahren. Ich habe gefunkt und geplant. Er ist reingegangen. Ich habe gesagt, machst du mir bitte mal ein EKG, einen Blutdruck und legst du einen Zugang oder so. Habe währenddessen mit dem Patienten besprochen, den beruhigt. Stimmt schon, da war ich der Pilot. Und im Flugzeug sitze ich da hinten wie so ein Doof und muss mit einem fremden Menschen vertrauen.
Ja.
Ja, da ist schon was dran.
Ist ja schön, wie wir uns das hier erarbeiten, du. Wir zwei Hobbypsychologen.
Ja, genau. Ja, deswegen wollte ich ja unbedingt davon weg, dass wir hier die große Psychologie machen, sondern ich fand es einfach spannend, da mal drüber zu sprechen. Was ich auch immer wieder bemerke und was fachlich auch immer wieder beschrieben wird, aber was ich persönlich auch total spannend finde, ist, dass es in dem Fall nicht so cool ist, wenn du eine lebendige Fantasie hast. So, also erstens habe ich eine sehr lebendige Fantasie und dann gehe ich mit der auch noch relativ hemmungslos um. Das heißt also, ich lasse sie auch leben. Ich finde es unfassbar wichtig für mich, Fantasie leben zu lassen, mir Gedanken zu machen, Dinge weiterzudenken, groß zu denken, wie auch immer. Problem ist, wenn du ein Knacken im Flugzeug hörst und denkst, das groß, kannst du dir vorstellen, wo es hingeht. Mhm. Und da fällt mir auf, dass das auch auf diese Flugangstgeschichte und wahrscheinlich auch auf alle möglichen anderen Ängste übertragbar ist. Der vorletzte Flug, Barbados, Düsseldorf, Barbados. Rosenmontag, der Rosenmontagszug in Düsseldorf wurde wegen Sturm abgesagt und unser Flugzeug startet zu der Zeit, zu der der Rosenmontagszug starten sollte. Reicht dem Falk schon mal für eine ganze Menge Sorge. Ja. So, weil der Flughafen Düsseldorf ist von dem Zug Düsseldorf ungefähr 2,5 Kilometer entfernt. Mhm. Und ich sah dann draußen, wie der Wind so gegen die Scheiben peitschte und dachte, um Gottes Willen. Dann kommt die Eurowings und meldet sich, ja, Flug, weiß nicht mehr, 14, 20, was auch immer, nach Barbados verspätet sich leider um 2 bis 3 Stunden. Ich denke, what? Am Ende waren es 3 Stunden 50 Minuten. Hast du viel Zeit für deine Fantasie. So, dann sitzen wir irgendwann in dem Flieger, sagt der Pilot, ja, meine Damen und Herren, danke für Ihre Geduld, es tut mir wahnsinnig leid. Wir hatten ein Computerproblem, haben jetzt alle Systeme neu gestartet, jetzt müsste alles wieder laufen.
Genau, müsste. Das kenne ich.
Dann sitzt der Falter und denkt, es müsste alles wieder laufen, aber wir sind die nächsten 9 Stunden über dem verdammten Ozean ohne Landemöglichkeit. Ja. Aber es müsste alles wieder laufen,
habe ich mich schon mal bedankt.
Ja, ist super nett, vielen Dank für diese Information. Und dann sind wir im Landeanflug nach Barbados. Mhm. Nach Barbados wie heißt denn das? Wir sind vor Barbados.
Ist doch egal.
Und, genau. Und wir haben hier die karibischen Inseln, wer sich die kurz ein bisschen vorstellen kann, das sind ja unglaublich viele kleine Inselgruppen.
Ja.
So. Und die haben natürlich alle Licht und so. Und dann bist du im Landeanflug und wir sind relativ früh tief gewesen. Und ich weiß nicht, ob das so Schule ist, ob man das so macht, aber der Pilot meldete sich und sagte, dass der super Second Captain, wie heißt der erste Offizier heißt er, genau. Der erste Offizier, Manuel so und so, macht jetzt seine erste Landung.
Ja.
Da habe ich schon gedacht, wieso erzählst du mir jetzt so eine Scheiße? Und dann sind wir halt drauf zu und du kannst aus dem Flugzeug ja schlecht identifizieren, ist das jetzt schon Barbados? Ich meine, ich war da auch noch nie, ja? Und dann siehst du ständig Lampen, Lampen, Lampen und dann denkst du, jetzt gleich setzen wir auf, dann ist wieder mehr.
Ja.
Und denkst du, was ist denn jetzt hier los? Ne? Und dann kam mehr Lampen und dann gab er wieder Gas, der muss ja den Landestrahl treffen. Mhm. Das ist bestimmt nicht einfach, du musst halt immer rauf, runter, das heißt, er gibt wieder Vollgas, er bremst wieder, dann hast du wieder so ein flaues Gefühl im Bauch, weil er wieder ein bisschen mehr absacken muss, dann gibt er wieder Gas. Ey, Alter, ich habe gedacht, ich gehe kaputt.
Ja.
Als wir dann, da muss ich sagen, ich habe gerade gesagt, ich habe nicht geweint, als wir in Barbados die verdammten Räder alle auf dem Boden hatten.
Oh,
ziemlich hart gelandet auch, habe ich echt eine Träne im Auge gehabt und dachte, so, jetzt kann der Urlaub losgehen, bis jetzt war einfach nur Horror. Ja, so, und das ist was, alle anderen waren super entspannt.
Ja.
Und ich saß da und konnte nichts mehr. Ja,
das kann ich aber verstehen, ja. Ich hatte auch mal, da war ich auf Kuba und da war auch ähnliches, also du fliegst ja auch über die Karibik und ich bin von Kuba zurückgeflogen, das so rum war's. Und die Tür, ich saß so an der Tür, die machte also einen Lärm. Da habe ich gedacht, die fliegt gleich raus oder der muss gleich landen oder sowas. Und dann habe ich den Steward gefragt. Ich sage, what about the door? Und er, I think it's broken. Und ich habe nur genickt und denke, okay. Ja. Also sie war offenbar kaputt oder so, aber ist ja, machte keinen Kopf.
Das habe ich gelernt beim Cockpit-Buddy-Podcast. Das habe ich gelernt, genau. Es kann schon mal so eine Dichtung ein bisschen aufgeben. Sobald so eine Dichtung ein bisschen aufgibt, klingt das so, als wenn das halbe Flugzeug auseinanderreißt. Ne? Also so Dinge erklärt er dann übrigens. Ja. Das ist ganz geil, weil das ist auch ein Klassiker vom Falk. Oder
schöner.
Ich weiß noch, Rückflug Domrep. Wir hatten irgendwie den Computer kaputt, alle haben sie die ganzen Bordkarten mit Kugelschreiber geschrieben, weil der Computer war kaputt, vom gesamten Flughafen Punta Cana war der Rechner platt irgendwie. Dann saßen wir irgendwann nach 1000 Stunden Diskussion, wer jetzt wo sitzen darf in so einem riesigen Flugzeug, saßen wir alle und die Maschine stand aber, ich weiß nicht wie viele Stunden auf dem Vorfeld und die Klima war nicht an. Das heißt, in dem Flugzeug waren, weiß ich nicht, 40, 45 Grad. Und dann sind wir gestartet und jeder normale Mensch weiß, wenn, weiß ich nicht, 300 schwitzende Menschen bei 40 Grad in so einem Flugzeug sitzen, dann entsteht da schon ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Das ist normal. Und dann starten wir Klima erst an und dann tropft es ständig von der Decke. Es ist normal. Glaubst du, ich konnte mir einreden, dass das normal ist? Wir waren da in 10.000 Metern Flughöhe und ich habe mir einfach Gedanken gemacht. Und da ist das Problem tatsächlich die Fantasie. Also man sagt da halt, versuche, also du kannst ja deine Gedanken lenken, auch wenn sich das nicht so anfühlt, wenn man so eine akuten Angst ist. Du kannst schon darauf einwirken, ob du jetzt die ganze Zeit diesen Tropfen da anguckst und dir Gedanken machst oder ob du dir kurz erklärst, warum da dieser Tropfen ist.
Also was tatsächlich hilft, sind Kontergedanken. Also das an was anderes denken, an was anderes denken. Und in der Tat hilft natürlich auch helfen Substanzen, die einen ein bisschen lockerer machen, ne? Sage ich jetzt mal. Also ein bisschen, bisschen Rotwein, ein bisschen Schnaps oder sowas vom Steward geben lassen. Damit ertränken ja viele ihren Kummer über den Alltag auch. Ich bin übrigens immer noch ohne Alkohol jetzt hier seit diesem Jahr. Also ich bin mega stolz. Das ist ja oftmals so, dass viele natürlich auch ihren Alkohol dann so ihren Kummer ein bisschen mit Alkohol ertränken. Und das ist natürlich in solchen Situationen, glaube ich, auch. Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass ihr alle besaufen sollt. Aber es hilft natürlich punktuell dann auch mal so ein bisschen.
Muss man halt ein bisschen selber wissen, wie man darauf reagiert. In der Angst ist halt das Problem, dass du eh schon mit hohen Pulsen und hohem Blutdrücken rumkrampfst. Und wenn du dann musst bedenken, dass bei steigendem Druck die Verstoffwechselung eine ganz andere ist. Du bist ja viel schneller voll wie ein Eimer. Und deswegen muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht drei Fernet Branca hinterher kippen, dann kann es sein, dass du dann
liegst.
Auch gar keine Angst mehr, aber.
Ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, zweimal oder dreimal in meinem Leben so richtig betrunken, dass ich jedem gesagt habe, es ist mir so völlig egal, scheißegal, mir ist alles egal. aber mal zurück zur Angst. Lass uns mal ein bisschen von der Flugangst wegkommen. Ich glaube, da haben wir jetzt lange drüber gesprochen, auch mit der Idee mit dem Podcast und so. Unbedingt reinhören, finde ich toll. Was mir beim Thema Angst heute Morgen noch so durch den Kopf ging, ist, dass ich eine Menge Menschen kenne, nicht eine Menge, aber ich kenne einige Menschen, die
Bindungsängste haben, Angst davor, bedingungslos zu lieben, nenne ich es immer, aus Angst vor Verletzung. Also natürlich ist das so ein Thema, wenn man, ich glaube, die erste große Liebe, wenn die vorübergeht oder beziehungsweise wenn die auseinandergeht, das ist einer der schlimmsten Schmerze. Also Liebeskummer ist, glaube ich, einer der schlimmste Schmerz, auch den man seelisch haben kann. Mhm. Und wenn man verlassen wird. Und ich glaube, dass sich, wenn man das nicht ordentlich aufarbeitet oder wenn man da keine, sich nicht nochmal öffnet oder öffnen kann, dass eine Menge im Leben kaputt macht an Möglichkeiten oder an Beziehungen irgendwie auch. Jede kommende Beziehung hat ja drunter zu leiden, dass man mal so, wenn man mal so verletzt wurde. Und ich kenne ein paar Leute, die einfach sich nicht mehr binden können, beziehungsweise wenn sie sich dann mal binden, immer so eine Hintertür offen lassen oder sich gefühlsmäßig nicht auf den anderen komplett einlassen, weil könnte ja wieder was passieren. Also ich glaube, da ist auch eine Menge Schmerz auf der Welt unterwegs. Wie ist das bei dir? Hast du deine erste große Trennung, Liebe überwunden? Kannst du dich vollkommen in der Beziehung, vollkommen bedingungslos lieben? Geht das?
Ja, ganz eindeutig. Aber ich merke, wie vielen Leuten das ein Problem macht. Also ich habe, das erste Mal war unfassbar schmerzhaft. Aber wobei es wehtun, das tut immer weh. Aber ich stelle fest, oder ich habe so eine eigene Theorie, dass sehr, 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 sehr viele Menschen keinen wirklichen Abschluss machen und sich selbst auch in vielen Punkten belügen, was so das Beziehungsende und der Neuanfang einer Beziehung und so angeht. Da sind viele Leute oftmals nicht ehrlich zu sich, manchmal, weil sie es selber nicht sein wollen, aus Eigenschutz, und manchmal mit Blick auf den Partner, der vielleicht sehr eifersüchtig ist oder so, der eine eigene Angst hat, den anderen wieder zu verlieren oder so. Ich glaube inzwischen, dass ein ganz, ganz sauberer Abschluss, und damit meine ich nicht keinen Kontakt mehr haben, sondern einen sauberen Abschluss im Sinne von, man redet darüber, man lässt das Ganze sacken, man schaut, habe ich noch mal ein Gesprächsbedürfnis? Wenn ich das nicht habe, ist gut. Wenn doch, dann doch. Und vor allen Dingen mit einem gesunden Umgang mit dem Ganzen. Also ich habe ja, du hast ja, Farina sitzt mit im Raum, hat ja, wir haben ja alle Beziehungen gelebt, weil wir sie zu dieser Zeit genossen und geliebt haben, diese Beziehung. Mhm. So, mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen haben wir das ja nicht gemacht, weil wir irgendwie behindert waren, sondern das war ja eine klare Entscheidung. Und einer der großen Fehler ist dieses, also aufgrund der Schwierigkeit dessen, ne? Ich meine, drüber reden, Schluss machen, miteinander sprechen in Zeiten, wo es weh tut, das sind ja alles Sachen, die will man nicht, weil da hat man natürliche Fluchtinstinkte in sich. Wenn man es schafft, die zu überlisten und damit vernünftig umgeht und annimmt, dass diese Zeit ja auch für irgendwas gut war, dann muss man nicht weglaufen, dann muss man nicht per SMS Schluss machen, dann muss man nicht nie wieder miteinander reden, selbst wenn es hart war. Ich habe auch ein, zwei Leute, mit denen ich hier rede, aber genug andere, die ich entweder auf der Straße treffe und grüße, oder jetzt gleich fahren wir zu Tanja hoch. Letzte Woche war ich mit Farina auf dem Geburtstag mit ihrem Ex-Freund. Also ich finde, einen natürlichen Umgang mit dieser Geschichte kannst du nur haben, wenn du dir eben diese Dinge erlaubst, und dann hast du auch nicht diese Leute, die sich auf nichts mehr einlassen können. Mhm. Weil die lieben ja immer noch in ihrer Vorliebe und Vorvorliebe und Vorvorliebe, haben immer noch so Angstfragmente, Schmerzfragmente, aber auch Liebesfragmente am Start. Andererseits sehe ich natürlich Farina mit ihrem Ex-Freund oder Farina mich mit Tanja oder was auch immer in einer gewissen Vertrautheit, die natürlich noch da ist, wenn man etliche Jahre zusammen war. Mhm. Und wenn man das nicht verurteilt und versucht, da nicht in Panik zu geraten, dann hat man eine ganz saubere, klare Situation. Da ist meine Ex-Partnerin oder mein Ex-Partner. Hier ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Und kann da ganz anders mit umgehen, als dass man ständig mehrfach verletzt mit Liebesfragmenten, die man nie aufklären konnte, mit Sehnsüchten, die man immer noch behalten hat, weil man nie drüber gesprochen hat. Das ist ein Durcheinander im Kopf und im Herz, was nur zu so Bindungsstörungen führen kann, meiner Meinung nach.
Aber du siehst auch da wieder, Schuld ist eigentlich der Kontrollverlust, nämlich dass du dich hingibst, dass du liebst mit jeder Faser deines Körpers und dass dein Partner dich verlässt und du dann alleine gelassen wirst mit deiner Liebe, die nicht erwidert wird, dann hast du es auch wieder nicht unter Kontrolle. Und deswegen machen viele eben zu und sagen, nee, ich lasse mich nie wieder so mit ganzem Herzen auf jemanden ein. Ich wurde schon mal verletzt. Bei manchen muss man auch sagen, die wurden schon 2, 3, 4 Mal verletzt. Und da ist es natürlich dann so eine gelernte Beziehung oder ein gelerntes Beziehungsverhalten, ne, dass man sich immer weiter zurückzieht und gar nicht mehr öffnet. Ich merke aber auch oder sehe, dass es natürlich immer, ich nenne es immer Beuteschema, dass die Menschen dann auch immer wieder auf denselben Partner, dieselbe Partnerin in Anführungsstrichen hereinfallen, die Art von Partner, weißt du, was ich meine? Und ja, voll. Immer wieder dann verletzt werden. Also
du hast immer deine Anteile an dem, was da passiert.
Wenn natürlich, Partnersituation sprechen. Also ich kenne jemanden, der dieses Mädchen, Frau steht auf so harte Typen, eben auf so Typen, die so, also keine Liebe-Typen, sondern die etwa so ein Typ, weißt du, so Typ Mann, so der auch irgendwie Derbesprüche macht und Macho und so. Die kann halt nichts anfangen mit so weichen, verständnisvollen Typen. Und die hat, glaube ich, den 4., 5., 6. Beziehung, die 4., 5., 6. Beziehung. Und jedes Mal wird sie enttäuscht, weil der sie dann auch wie Scheiße behandelt. So, ich denke, ey, aber du suchst dir schon wieder jemanden raus, der, wo ich dir von vornherein, aber das kannst du dir ja auch nicht sagen, wo du von vornherein wieder weißt, eigentlich, du hast dir mir gerade vorgestellt, eigentlich müsst ihr sofort eine WhatsApp schreiben, ey, was ist denn an dem jetzt anders als an den anderen 5 davor? Das wird doch genau wieder so enden. Du hast doch deine Hand schon auf der Herdplatte 5-mal drauf liegen gehabt. Du müsstest doch wissen, dass es heiß ist jetzt mittlerweile.
Ja, genau. Und da ist aber die Frage, habe ich denn wirklich dieses Beuteschema? Jetzt bin ich vielleicht auch nicht der das verstehen kann, weil ich habe es halt gar nicht. Ne? Mhm. Also bei mir, wenn du dir jetzt so ein Fotoalbum angucken würdest, wenn ich so eins hätte, passt die eine nicht zur anderen optisch und so. Das, ich habe das nicht so, auch nicht von der Art und Weise her. Deswegen hinterfrage ich es aber auch ein bisschen immer wieder. Habt ihr es wirklich? Braucht ihr es? Entschuldigt ihr euch damit? Ist es nur das, wo ihr am ehesten rankommt? Da haben wir Menschen auch so unglaublich viele Facetten, warum das so sein könnte. Also wenn irgendwas immer wieder passiert oder mir irgendein Vorwurf immer wieder begegnet, dann muss ich irgendwann auch über mich nachdenken. Mhm. Ich bin halt auch ein Freund von, manchmal denke ich auch, die Menschen sind zu 90% Arschlöcher, das passiert mir auch, ja. Aber auf der anderen Seite möchte ich, wenn ich dann dem neuen Menschen begegne, ihm immer, und das fast passiert, das funktioniert fast immer, erstmal ohne Vorurteil begegnen. So. Aber das ist die einzige Ausnahme, die ich halt so ein bisschen annehme, weil da kann ich selber, komme ich nicht drum rum. Aber wenn mir doch immer wieder gesagt wird, dass ich zum Beispiel in einer Diskussion zu transparent werde, das passiert. Ich immer wieder sind dann Menschen, also, wenn es ein bisschen näher dran ist, nicht beleidigt, aber ich treffe dann schon mal den Menschen, weil ich finde, eine hundertprozentige Ehrlichkeit ist mir sehr, sehr wichtig. Ich versuche, die sehr charmant zu verpacken. Trotzdem ist aber manchmal auch der reine Inhalt das, was den Menschen verletzt. Also mache ich mir natürlich irgendwann Gedanken, okay, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das vielleicht anders transportieren kann, anstatt dass ich einfach nur sage, die stellen sich aber auch alle an. So, und das ist in der Beziehung ja das Gleiche. Und immer wieder an den gleichen Punkten scheitere, muss ich mir erstens die Frage stellen, habe ich ein Auswahlproblem oder auch triggere ich das Ganze oder fördere ich das Ganze mit irgendeinem Verhalten? Ne, also großes Thema Eifersucht. Wenn jemand von morgens bis abends ein Riesentheater macht, dass du quasi nicht vor die Tür darfst, dann willst du irgendwann nichts mehr als vor die Tür gehen. Und also ich denke, das ist ein großes Thema zu überlegen, was habe ich da auch für eigene Anteile an dem, was da passiert. Die können ganz verschieden gelagert sein.
Ne? Ja, das ist ja, was du jetzt beschreibst, ist ja, Eifersucht ist ja eine Verlassensangst, ne? Die Angst davor, verlassen zu werden. Natürlich auch rational, irrational ist ja eigentlich egal. Fakt ist, du spürst es ja dann. Aber sowas, ich sag mal so eine Eifersuchtsbeziehung, die ist ja nicht gesund. Das ist ja, da braucht man sich nicht drüber unterhalten. Das ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil das, ich habe noch nie eine Beziehung erlebt, die lange hielt, wo man eifersüchtig war. Weil die Grundpfeiler einer Beziehung ist ja Vertrauen. Ne? Mhm. Mhm.
Genau so, ja, das stimmt. Ja, also extrem breites Thema. Ne? Das,
Was gibt's noch für Ängste? Fällt dir noch eine ein?
Oh, es gibt uns. Also das, ich finde es halt so breit, weil du hast die körperlichen Reaktionen, du hast die körperlichen Ängste, ja. Du hast Ängste wie also quasi Phobien, ja, dass du auf irgendeine Sache, auf ein Tier, auf eine Spinne oder was, Arachnophobie, Riesenthema, so unbändig reagierst, dass du es wirklich therapieren musst. So, ne? Also ich hatte lange Jahre eine Kumpeline, eine Freundin, die immer mal mit war in der Clique. Wenn die irgendwo eine Spinne gesehen hat, mussten wir gucken, dass wir eine Tüte am Start haben, um die aus der Hyperventilation rauszuholen. Ja. Ne? Und das ist ja fernab von jeder Vernunft, was ich immer wieder spannend finde, gerade bei den Ängsten spannend finde, dass du sie gar nicht medikamentös oder so irgendwie gerade biegen musst, obwohl das natürlich alles auch irgendwie biochemische Vorgänge sind im Gehirn, dass du fast alle Ängste mit Gesprächstherapie auf die Kette bekommst. Konfrontations- oder Gesprächstherapie, das finde ich so spannend.
Das wollte ich gerade fragen. Genau. Du hast dich ja jetzt mit dem Thema wahrscheinlich offenbar schon tiefgehender beschäftigt als ich. Aber das, was ich so an der Oberfläche mitbekommen habe, ist diese Konfrontation mit der Angst löst sie ja meistens, oder?
Kannst du so nicht sagen, muss zu viel für den Podcast. Konfrontation mit der Angst kann funktionieren in dem Effekt, es ist gar nichts passiert. Also ja. Das ist auch wieder eher das Thema Verstehen und Aufklären.
Also gerade bei der Spinne im Sinne von, okay, jetzt lasse ich die Spinne an meinem Arm lang krabbeln, ist ja gar nichts passiert.
So. Genau, nur ist ein sehr langer Weg dahin, wenn dir jetzt der Falsche zuhört, vielleicht der Mann, von dem du gerade erzählt hast, der ein bisschen macho ist, dem das auf den Sack geht, dass seine Freundin immer weint, wenn sie eine Spinne sieht, der hält ihr die Hand fest, legt eine Spinne drauf, meint gleich, ist weg, dann kriegt die Freundin Nervenzusammenbruch, dann hat sie ein Trauma, dann ist ganz vorbei, deswegen muss man da sehr vorsichtig rangehen an so ein Thema. Also die reine Konfrontation ist eine Gesprächstherapie, ist ein großes therapeutisches Ding und da kannst du nicht mal eben sagen, das ist damit geregelt, was ich aber ein bisschen nach oben, also ein bisschen eine Ebene weiter Höhe, ohne dass wir hier Therapeuten sind, sondern aus der Sicht des Patienten oder denen, die jemanden kennen, ist es halt so, dass du so eine Begegnungsangst mit dem Lenken der Gedanken, also mit dem Gespräch, mit den richtigen Ergebnissen halt therapieren oder bessern kannst. Ne? Dass du also merkst, wie du schon sagst, irgendwann merkst du, erst verstehst du es theoretisch und irgendwann merkst du auch, die Spinne kann über meine Hand laufen und es wird mir nichts passieren. Das Flugzeug wird nicht abstürzen und so. Also du kannst deine Gedanken und Ängste sind auch Gedanken, du kannst deine Gedanken sehr, sehr mächtig einsetzen. Das ist was, was ich immer wieder super spannend finde, gerade im Bereich Therapie. Also wenn du dir nur vor Augen führst oder dem jeweiligen Patienten oder deinem Kumpel, der dir davon erzählt, wenn du dem nur erzählst, was zum Beispiel, gerade waren wir beim Fliegen, 46 Millionen Flugbewegungen haben wir im letzten Jahr gehabt. 46 Millionen. Nur in Deutschland 22,5 Millionen Passagiere. Nur in Deutschland in einem Jahr. Wenn du dir so eine Zahl dann vor Augen führst, dann mal in deinem Flieger dich umschaust, sorry, dass ich zurück zum Flugzeug komme, weil das ist so schön plakativ, guckst dich um dich herum sitzen 300 Urlauber, die haben schon ihre Sonnenbrillen auf, die haben gute Laune, die machen Witze miteinander. Du bist der Einzige, oder nein, es gibt sehr viele Flugangstpatienten, aber du siehst es denen ja meistens nicht an, aber du bist einer von wenigen, alle anderen haben Spaß. Und die Crew ist so verrückt, die macht es jeden Tag. Mhm. Und solche Worte führen dazu, dass es Leuten schon viel, viel, viel besser geht. Und das ist bei allen anderen Begegnungstherapien halt auch oft so, Begegnungsängsten halt oft auch so. Und das mag ich halt, dass so viel mit Gesprächstherapie funktioniert. Ja. Drüber reden, Gedanken verändern, Richtungen verändern und so. Magisch.
Ja. Trotzdem, Angst haben wir jetzt unglaublich schlecht konnotiert die ganze Zeit, ne? Als etwas, was uns Kraft kostet, was uns behindert, was irrational möglicherweise ist. Haben wir das in den letzten Sendungen immer wieder, Angst schafft Aufmerksamkeit, Clickbaiting, Hysterie, ist ja quasi angstgetrieben alles. Es gibt eine ganze Industrie, nämlich die Medienindustrie, die mit Angst unglaublich viel Geld verdient. Trotzdem ist ja so ein bisschen Angst auch immer was Gutes. Genauso wie ein ganz bisschen Stress, wenn er schöner Stress ist, guter Stress ist, auch was Gutes ist. Also die Angst ist eine Körperreaktion, die ja nicht von ungefähr kommt. Die Natur hat sich ja Angst nicht ausgedacht, einfach nur, um uns Menschen zu knechten, so wie Gott den kleinen Zeh erfunden hat und gesagt hat, komm, den mache ich noch dran, das wird ein Spaß. So, also die Natur hat ja die Angst aus einem bestimmten Grund auch sich ausgedacht, beziehungsweise gibt es Angst als Gefühl nicht völlig unnütz. Und Das ist mit Sicherheit, also so bilde ich, ich bin jetzt nicht vom Fach, aber du hast einen erhöhten Stresslevel in der Angst. Das heißt, du wirst aufmerksamer. Alles, dein ganzer Körper geht in Hab-8-Stellung, ist quasi in Attention, mir fehlt gerade das deutsche Wort, in Achtung. Du schärfst deinen Blick, du kannst dich fokussieren. Also wenn es in einem bestimmten Bereich sich bewegt, ist Angst eigentlich ja auch was Gutes. Es darf nur nicht darüber hinausgehen, nämlich dann, wenn du eben diese Angst vor dem Kontrollverlust hast, wenn du merkst irgendwie, okay, ich kann jetzt hab acht haben, ich kann jetzt aufmerksam sein und trotzdem hilft es mir nicht irgendwie.
Genau. Ja, das Problem ist, dass wir so schlau geworden sind, dass wir wieder zu viel Fantasie, dass es das gleiche Thema wieder reinbringen und dann wird daraus was Irrationales. Im Grunde geht es darum, egal ob es jetzt um Kampf oder Flucht geht, ne? Also ursprünglich im Neandertal haben wir gesessen, dann kam wer auch immer, der Bison um die Ecke.
Flucht oder Angriff, ne? Das sind ja die beiden
Impulse. Genau. Ne? Ja. Aber für beide Situationen, Flucht oder Angriff, brauchst du alle Energie. Ja. So. Damit wurde deine Aufmerksamkeit hochgezogen. Du hörst empfindlicher, du siehst ein bisschen konzentrierter, du bist mehr fokussiert und hast nicht mehr so eine breite Sichtweise. Deine Muskeln sind auf voll Gas, der Herzschlag geht höher, deine Atmung wird flacher, schneller. Da gibt es ganz viele Sachen, die im Körper passieren in diesem Moment. Und wenn das aber zu viel wird, weil du zum Beispiel rumfantasierst und viel zu viel nachdenkst, wie wir das heute so gerne tun, weil wir auch so viele Informationen bekommen, was so vieles alles passieren kann, dann bist du plötzlich starr. Und das ist das große Problem. Damals im Neandertal haben wir am Wiesenrand gesessen, haben das gesehen, hatten noch nicht 14 Dokus bei N24 gesehen, wie die Bisons Menschen zerfleischen, sondern wir haben die Situation gesehen und haben irgendwann entschieden, das ist kein Mittagessen, wir rennen weg. Und ich weiß gar nicht, ob der Bison gefährlich ist. Ich erzähle wahrscheinlich Blödsinn gerade, aber
ne,
so, das, genau, ja, wer auch immer. Also das ist so das Problem. Ne? Was ich wichtig finde, ist schon zu wissen, dass das Ganze eigentlich eine gute Körperreaktion ist, die man, wenn man sie in dem richtigen Level hält, uns auch bewahren kann. So, ne, also wie du schon selber auch sagtest, keine Angst haben ist auch nicht cool. Wovon ich halt warnen möchte, ist, dass die Angst zum Berater wird. Das war sie bei mir bestimmt
Angst
auch.
Ist ich kein lange, guter Berater, ja.
Genau, ne, also ich war lange Jahre eher von der Angst beraten. Ne, guck mal, wie lange ich jetzt gebraucht habe, irgendwann mal das Gesundheitswesen zu verlassen, irgendwann mal mich teilselbstständig zu machen, jetzt mich voll selbstständig zu machen, mich zu trauen, mal einen Podcast und so weiter und so fort. Das waren alles Angstberatungen, die mich da haben davon abgehalten haben vor vielen Jahren.
Spannendes Thema, mein lieber Falk.
Ja, viel zu breit. Müsste man eine Serie drüber machen und dann müsste ich, keine Ahnung, meine gute Freundin Peggy als Psychologe mit dazu nehmen, weil wenn du da zu fachlich wirst, du hast ja gemerkt, wenn wir zu fachlich geworden sind, habe ich immer versucht, da rauszukommen, weil ich einfach um die Vielschichtigkeit des Ganzen weiß und da müssen wir uns auch ein bisschen zurückhalten und uns dann hier an unser Glas Wein, nee, du bist ja beim Glas Wasser jetzt, ne?
Also Glas Wasser halt. Du, und das ist verrückt, also wenn du einmal dich gelöst hast von dieser Idee, dass Alkohol irgendwie also leicht einsitzen und keine Termine, ist ja der schönste Zustand. Aber wenn du dich gelöst hast von, du musst jetzt leicht einsitzen haben, damit das alles schön fluffig erscheint, das geht wunderbar. Also auch das ist einfach eine Konditionierung. Ne? Also du kannst komplett ohne Alkohol. Mir fehlt ja auch nicht, überhaupt nicht. Es ist nicht absolut so, dass ich jetzt immer neidisch gucke und denke, oh, jetzt ein Gin Tonic oder so. Ich mag den Geschmack. Also ich trinke auch noch mal einen Tonic oder so, ohne Gin drin. Aber ich brauche dieses Lulu-Gefühl überhaupt nicht. Also eigentlich.
Ja. Das ist ja, also übrigens kleiner Pro-Tipp am Rande. Es gibt jetzt von, ich glaube, Siegbert einen geilen Tonic ohne Quatsch, einen geilen Gin ohne Alkohol.
Super geil, habe ich auch schon gehabt. Siegbert, ne?
Siegfried, ja. Der ist ganz geil so. Es gibt mehrere. Ich habe gesehen, zwei oder drei habe ich schon gesehen. Ja, und der eine hatte ich jetzt noch in Erinnerung. Aber ich habe jetzt, also es geht, glaube ich, mehr um das Ritualisierte bei mir im Getränk. Also ich mag das schon, wenn wir uns jetzt zusammensetzen, habe ich schon Bock auf einen Gin Tonic. So ist das nicht. Das kann ich auch nicht verleugnen. Aber das muss halt nicht immer so sein. Also vor der Aufnahme gerade, du hast ja gesagt, ich brauche noch 5 Minuten, da habe ich gesagt, ich mache mir noch eben Tee. Ja. So, dann suche ich mir so einen Yogi-Tee aus dem Schrank. Jetzt könnten andere Leute wahrscheinlich mit frischen Blättern anfangen und so. Für so eine Zeremonie hätte ich jetzt keine Zeit. Aber da drauf steht, grüne Energie, ayurvedische Grünteemischung mit Guarana, Ingwer und Holunderblüte.
Ja.
So ein Ding in einer breiten Tasse, heiß, dabei ein bisschen geschlürft wie beim Podcast. Ich weiß nicht, wer Marco wieder
die Krise kriegen immer machst noch einen Schuss Rum rein, ne?
Nee, eben nicht. Also das finde ich halt geil, ne? Oder einen Kaffee genießen oder so. Und dann wirklich mal wahrnehmen, wo kommt der her, was ist jetzt anders an dem, als an dem anderen und so. Es muss nicht immer Alkohol sein, auf jeden Fall.
Lieber Falk, wir sehen uns das nächste Mal in Düsseldorf. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf.
Ich mich auch. Und auf die Caro jetzt auch.
Wir danken euch da draußen fürs Zuhören. Angst war unser Thema heute. Man kann lernen, mit der Angst umzugehen. Da hat der Falk einen schönen Podcast und die Wedding Pilots sind ein cooles Paar. Ich habe die mal kennengelernt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Lernt zu MacGyvern, lernt in der Situation euch zurechtzufinden. Je öfter ihr das macht, desto weniger Angst kriegt ihr. So ist es mir jedenfalls ergangen. Denkt immer dran, ihr werdet geboren, kommt nackt auf die Welt und ihr werdet irgendwann mal nackt von dieser Welt gehen. Dazwischen habt ihr Zeit, glücklich zu werden. Nicht mehr und nicht weniger.
Und wenn das Problem halt richtig hochkocht, echt wichtig, nicht nur solche Podcasts hier hören, sondern auch mal zum Arzt gehen. Steffen, ich freue mich auf nächste Woche. Vielleicht hat ja der eine oder andere von den Hörern Bock vorbeizukommen. Calumet am, hast du das Datum auf dem Schirm? Donnerstag, den?
Nee, habe ich jetzt nicht. Donnerstag. Also wenn ihr den Podcast googelt, hört,
das mal Donnerstag hier, später. Calumet, Stilpirat, Düsseldorf, dann wird das schon gehen.
Sehr gut.
Ich freue mich auf dich und euch.
Ich mich auch. Bis dann. Ciao.
Bis dahin. Ciao.